herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Papas. Übrigens mit eigener Arbeitskleidung. Haha.
Seit neuestem.
Ich bin der Florian, mache immer noch den Echte Papas Podcast. Und an der anderen Leitung sitzt
Marco, der Redaktionsleiter von Men's Health. Und für alle die, die diesen Podcast untypischerweise nur hören und nicht sehen, muss man natürlich sagen, dass wir hier in niegelnagelneuen Echte Papas gebrandeten Hoodies sitzen, oder?
Haben wir uns mal geleistet, ja.
Ja, genau. Also jetzt macht es doch mehr Sinn, uns nicht nur zu hören, sondern uns auch zu sehen, weil wir diese geilen Hoodies haben.
Die steht der auch sehr gut.
Ja, aber besser.
Danke.
So, war das schon deine Frage?
Nee, du hast noch nicht das klassisch-typische Intro
Habe ich
gespielt.
Nicht gesagt. Nee, und auf nee, der anderen Seite sitzt Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Ja, genau.
So, Entschuldigung.
Jetzt hat's Hand und Fuß. Und jetzt weiß man auch, dass wir das sind. Und man weiß noch mehr, dass wir das sind, wenn wir wieder mit unseren Fragen um die Ecke kommen in unserem Intro. Und ich habe natürlich eine Frage mitgebracht. Zweite Folge dieses Jahr. Gleich eine tolle Frage hinterher. Marco, zu deiner Kindheit, wie hast du, da gab es ja auch einen Fernseher, nehme ich an, fragen wir nicht, wie viel Sender, und gab es zu der Zeit eigentlich schon Wissenssendungen? Also so, weiß ich nicht, was sind so klassische Wissenssendungen? Mir fällt immer sofort Sesamstraße ein.
Ja, ich war ein großer Fan von Sesamstraße tatsächlich. Übrigens hatten wir drei Fernsehsender.
Wir hatten nur zwei.
Ja, wir wohnten noch relativ nah an der DDR, das hatten wir, das heißt, wir konnten DDR1 und DDR2 zusätzlich empfangen, das heißt, wir hatten fünf. Aber gut, zurück zu deiner Frage. Also, ich habe ganz gerne, ich glaube, das hieß Pusteblume geschaut mit Peter Lustig. Nee, Löwenzahn hieß es, oder?
Ja, aus dem Löwenzahn wird dann irgendwann eine Pusteblume.
Genau, jedenfalls Peter Lustig in dieser Latzhose, den habe ich immer total gern geschaut und da hat man auch einiges gelernt. Den gab es tatsächlich irgendwie nicht mehr, als meine Kinder dann in das Alter kamen. Die haben dann, glaube ich, eher die Sendung mit der Maus geschaut. Da konnte man ja auch viel lernen.
Ja, guck mal.
So, und was guckt man heutzutage?
Heutzutage guckt man wahrscheinlich jetzt erst einmal den neuen Kinofilm von Checker Tobi. Warum sage ich das? Liegt auf der Hand. Weil wir natürlich Checker Tobi in unserem Podcast heute haben.
Ja, ein totaler Ehrengast, oder? Also, dass ja, das Jahr gleich schon so cool anfängt mit so einem coolen Gast.
Ja, wir haben lange gegraben, aber er musste erstmal seinen dritten Kinofilm abdrehen und dann hat er gesagt, jetzt komme ich endlich zu euch.
Okay, super. Dann würde ich mal sagen, ne, bevor die Spannung noch steigt, holen wir mal den Checker Tobi dazu. Oder Tobi, wie er offiziell heißt, Tobias Krell.
Hm? Sozusagen. Ja, herzlich willkommen. Hallo Tobi. Schön, dass du bei uns bist.
Checker Tobi, muss man sagen. Ich freue mich auch sehr.
Checker Tobi, schön, dass du da bist. Du bist der Held meines Sohnes, der gerade draußen an der Tür klopft und unbedingt rein möchte. Ich lasse ihn später vielleicht mal rein, wenn wir gesprochen haben. Weil wir haben nämlich einige Fragen mitgebracht und ich fange gleich mal an, weil es geht um deinen neuen Film. Darin, ohne jetzt zu spoilern, findest du im Keller ein uraltes Videoband, auf dem du als Achtjähriger eine Art Checker-Show zur Erde machst. Und wenn du heute drauf schaust, jetzt ohne, wie gesagt, zu spoilern, was würdest du deinem Vater von damals gerne sagen? Was hat er in dieser, in deiner Kindheit so richtig gut gemacht, was dich bis heute trägt?
Er hat mir immer schon früh viel zugetraut. Also er hat einfach darauf vertraut, dass ich schon selbst meinen Weg mache, meine Erfahrungen mache und meine Entscheidungen treffe. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, beziehungsweise ist eine Qualität, sage ich mal, die man als solche auch bezeichnen kann. Und es ist zum Beispiel so, ich war ein Kind, das sehr neugierig war, viele Fragen gestellt hat und meine Mutter war immer viel besser darin, kindgerecht mir die Welt zu erklären als mein Vater. Der hat immer sehr kompliziert erklärt und so weiter. Aber er hat es eben gleichzeitig schon geschafft, mir immer das Gefühl zu geben, dass ich zu ihm kommen kann. Auch wenn ich eine Frage hatte, die er dann nicht gut erklären konnte, konnte ich trotzdem immer zu ihm kommen. Und eben, dass er mir viel zutraut und zumutet. Das ist gut. Also ein großer Teil meines Selbstbewusstseins kommt bestimmt auch daher, dass er so drauf war mit mir und mit uns. Ich habe noch zwei Geschwister.
Das heißt, er hat dir die Sicherheit gegeben, dich einfach wirklich vor die Kamera zu stellen und selbstbewusst so eine Show aufzusetzen. Finde ich cool.
Ja, also diese Show in dieser Sendung, in dem Film meine ich, die ist natürlich ein Stück weit Fiktion. Also es gibt wirklich Sachen, die sind auch autobiografisch, was den kleinen Tobi in diesem Film angeht. Ich habe in dem Alter auch tatsächlich schon eine Radiosendung aufgenommen. Ich hatte so einen alten Kassettenrekorder und so ein Fisher-Price-Mikro und habe dann da irgendwelche Laber-Podcasts, würde man es heute nennen, aufgenommen. Oder meine Schwester interviewt oder so. Und ich habe auch eine Zeitung gegründet und Artikel über meine Nachbarn und Nachbarinnen geschrieben, ungefragt. Aber eine Fernsehshow hatte ich nicht. Aber er hat mir auf jeden Fall den Mut mitgegeben, loszugehen und neugierig zu sein und Fragen zu stellen. Und man muss auch ganz klar sagen, er ist Kameramann. Also ich bin auch durch ihn, vor allem durch ihn, überhaupt zum Fernsehen gekommen. Also das kann ich ihm natürlich auch noch zuschreiben. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, Journalist und Redakteur und Reporter zu werden. Dann wäre ich auch nicht Checker Tobi. Also danke, Papa.
Danke, Papa. Ja, aber auch ganz interessant. Du hast ja gesagt, so, du konntest ihn alles fragen, aber er hat nicht so kindgerecht erklärt. Das hast du ja jetzt besser gemacht, oder? War das Ansporn, es besser zu machen als der Vater?
Ach, also da komme ich dann vielleicht einfach eher nach meiner Mutter. Nee, ich weiß es nicht. Also, dass ich irgendwie quasi so dann plötzlich in so einer Rolle gelandet bin, wo ich Kindern die Welt erkläre, das ist nichts, was ich irgendwie von langer Hand geplant hätte. Also überhaupt, dass ich im Kinderfernsehen lande, waren Riesenzufälle waren dafür verantwortlich. Ich bin jetzt natürlich sehr, sehr froh drum, dass ich irgendwann Checker Tobi wurde. Ist die größte Freude der Welt. Aber ich glaube, das kann ich nicht auf mein Elternhaus zurückführen, dass ich irgendwann den Anspruch entwickelt habe, ich will irgendwann mal besser erklären als Papa.
Gut, aber hätte auch sein können nach der Vorgeschichte.
Ja, stimmt.
Flo hat es ja gerade schon erzählt. Es gibt einen neuen Film. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie er heißt. Ich sage mir den offiziellen Titel. Also er heißt Checker Tobi 3. Das ist jetzt noch nicht weiter überraschend nach zwei Filmen. Und dann kommt aber noch Die heimliche Herrscherin der Erde. Da wird es jetzt so ein bisschen mystisch. Und man weiß aber auch schon, worauf es hinauslaufen könnte, sage ich mal. Was entdecken denn Kinder und Eltern in deinem Film über das Element Erde, was sie vielleicht bisher noch nicht wussten? Also vielleicht ist ja die Erde auch so ein bisschen vernachlässigt, also im doppelten Sinne, weil wir treten auf ihr herum und es ist so ein bisschen so richtig bewusst, macht man sich das Ganze ja noch nicht. Was für Aha-Effekte hat man, wenn man aus dem Kino geht?
Das stimmt, wir trampeln auf ihr rum, wir versiegeln sie, wir nehmen ihr eigentlich jede Art von Atmen und Leben und so weiter, so wie wir mit der Erde oder dem Boden umgehen. Und ich muss auch sagen, dass es, als wir das Thema Erde gewählt haben, die ersten beiden Filme hatten ja Wasser und Luft zum Thema, deshalb war es eigentlich nur die Frage Feuer oder Erde und dann haben wir uns für die Erde entschieden. Und da habe ich von allen Elementen bisher am wenigsten zu gewusst und war dann doch auch am meisten überrascht. Und ich glaube, das, was die Leute aus dem Kino mitnehmen, ist die Vielfalt und Bedeutung des Bodens, über den wir uns eben so wenig Gedanken machen. Wir denken vielleicht darüber nach, dass unsere Lebensmittel dort wachsen und uns als Menschheit versorgen. Aber auch das nehmen ganz viele für selbstverständlich, dass man sich dafür um den Boden kümmern muss, dass man gut mit ihm umgehen muss, dass man vernünftige Landwirtschaft betreiben muss. Das sind so ein paar Sachen, die in dem Film auf jeden Fall anklingen. Aber wir entdecken den Boden auch als großen Schatz, als Schatzkammer, als Tresor für die Samen von allen Nutzpflanzen auf der Erde. Wir entdecken den Permafrostboden. Wir entdecken den Boden als den Ort, wo man Millionen alte Fossilien, die irgendwann zu fossilen Brennstoffen wurden, finden und entnehmen kann. Wir entdecken den Boden als Ort, wo Archäologinnen in der Vergangenheit wühlen und Detektivarbeit machen, um mehr darüber herauszufinden, wie die Menschen früher gelebt haben. Also wir gucken uns den Boden von allen möglichen Seiten an. Ich glaube, im besten Fall haben wir mindestens einen Aspekt, den die Leute, die im Kino sitzen, vorher noch nicht auf dem Schirm hatten und haben irgendwas angestupst, was dann bei den Leuten auslöst, dass sie denken, schon ganz schön gut, was wir da unter unseren Füßen haben. Sollten wir uns mehr drum kümmern.
Mehr wertschätzen, das stimmt. Also ich habe meinem Sohn auf jeden Fall versprochen, dass wir den anschauen im Kino. Und der ist 9. Du warst, oder das haben wir ja gerade am Anfang schon festgestellt, 8 so ein Stück weit auch in dem Film, beziehungsweise begegnest irgendwie so deinem 8-jährigen Ich. Was hat dir diese Begegnung, jetzt kommen wir mal auf die Metaebene, was hat diese Begegnung so ein bisschen mit dir selbst gemacht oder über das Erwachsenenleben gezeigt? Also habt ihr eine besondere Begegnung gehabt oder?
Also wir haben diese Figur, dass der 8-jährige Tobi, also ich selbst als Kind, plötzlich in der Jetztzeit auftaucht und mir ins Gewissen redet. Das haben wir schon sehr früh in den Film reingeschrieben. Also das Buch und den Film habe ich mir zusammen ausgedacht mit der Regisseurin Antonia Sim und noch ein paar Leuten in so einem Writers Room. Es war ein ganz toller Prozess. Und wir haben aber schon sehr früh eben entschieden, diese Ebene mit reinzunehmen, weil wir uns so gefragt haben, was kann man eigentlich Checker Tobi, der Figur in diesem Film, Dramatisches passieren lassen, damit die Figur eine Wandlung durchmacht. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Neugierde verschwindet. Weil Checker Tobi ist erstmal neugierig. Ich kann jetzt aber nicht den ganzen Film lang irgendwie so ein bisschen desinteressiert durch Madagaskar und Spitzbergen trampeln, das wäre langweilig. Also haben wir gedacht, wir müssen die Neugierde personifizieren. Und das, was ich als Kind mal war, das ist die personifizierte Neugierde. Und die Idee finde ich erstmal sehr charmant, weil ich glaube, Kinder können anders mit dieser Ebene connecten als Erwachsene, die selbst irgendwann mal Kind waren und sich vielleicht im Kinosessel fragen, ja, was habe ich eigentlich vergessen von früher, was mir mal wichtig war? Also versuchen wir, Eltern und Kinder gleichermaßen anzusprechen. Und weil du gefragt hast, wie diese Begegnung war, also der Junge, Theo Latter, der den 8-jährigen Tobi spielt, den überhaupt erstmal zu casten, war schon weird, weil ich natürlich wusste, ich treffe jetzt ganz viele Jungs, es hatten sich fast 600 beworben, mit 10 oder 20 habe ich eine Szene gedreht zum Casting. Ich treffe jetzt Jungs, die alle mich spielen wollen. Und ich gucke mir quasi selbst in die Augen und ich muss mir irgendwie ähnlich sehen, ich muss die aber auch irgendwie spüren, dass die so die gleiche Neugierde und den gleichen Schalk im Nacken haben, wie ich damals hatte und so. Das war ein interessanter Prozess, den ich nicht nur empfehlen kann. aber sehr, sehr spannend. Und am Ende auch bin ich echt sehr glücklich damit, dass wir das gemacht haben und dass wir Theo gefunden haben, der das nämlich super gemacht.
Ich muss einmal nachhaken. Welcher Teil ist nicht zu empfehlen von diesem Prozess?
Also wir haben das Casting hat in einer Tiefgarage stattgefunden und ich habe halt irgendwie an einem Nachmittag 10 kleine Tobis in die immer gleiche Szene in so eine Tiefgarage begleitet und die immer gleichen Sachen gesprochen. Und dann irgendwann, weil das Ganze natürlich im Casting ist es normal, auch so repetitiv wirkt, habe ich irgendwann gemerkt so, ja krass, das sind halt alles irgendwie eigene Jungs und jeder von denen bringt irgendwas mit, was ich fantastisch finde. Und ich bin dadurch irgendwie so ein bisschen, kennt ihr das, wenn man so lange über eine Sache nachdenkt, dass einem ein bisschen schwindelig wird, weil es irgendwann dann so ein bisschen ungreifbar wird? So ging mir das in dieser Auseinandersetzung mit mir selbst, nur dass ich selbst halt von 10 verschiedenen Jungs gespielt wurde.
Wahrscheinlich auch eine sehr intensive Reise in die eigene Vergangenheit, oder? Weil man sich immer wieder so in sein eigenes 8-jähriges Ich vielleicht zurückversetzen musste und geht ja nicht nur um Äußerlichkeiten, ne? Wie du schon gesagt hast, geht ja auch um Neugier viel.
Ja, genau, aber eigentlich auch total schön, weil ich jetzt zum Beispiel so, also dass ich als Kind eine Radiosendung aufgenommen habe und eine eigene Zeitung gegründet habe, das hatte ich nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Obwohl ich Journalist geworden bin und oft darüber rede, warum ich Journalist wurde, das kam jetzt alles in dem drüber nachdenken, wer war ich eigentlich als Kind, wieder so in mir hervor. Und das ist doch auch irgendwie was Tolles gewesen.
Mhm. Ja. Kommen wir mal zurück zum Thema des Films, also Erde. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein echtes Wunderwerk und auch so vielschichtig in den Facetten. Und man geht aus dem Kino raus mit mindestens einer Sache, die man noch nicht wusste oder die man noch nicht so auf dem Schirm hatte. Jetzt soll das ja eigentlich nur der Anstoß sein, um weiter über das Thema nachzudenken, idealerweise. Und aber Erde und Matsch und Natur, da ist man ja auch schnell so irgendwie bei den mahnenden Worten von manchen Eltern, mach dich nicht dreckig und nicht zu tief in den Schmutz und so. Also mal abseits von Schmutzflecken und Gefahren, wie können wir denn nach dem Film die Neugier unserer Kinder auf die Erde, auf den Boden, auf Matsch wecken? Ohne noch ein zweites Mal in den Kinofilm zu gehen, das geht natürlich auch, aber vielleicht, also wie sieht die praktische Umsetzung aus, so vielleicht mal gefragt.
Also wahrscheinlich auf die gleiche Art, wie man Kinder für fast jedes Thema neugierig machen kann oder Interesse wecken kann. Erstmal, also jetzt aus der Sicht von Erwachsenen, von Vätern, Müttern, Eltern, würde ich sagen, man müsste sich selbst wirklich dafür interessieren. Also ich habe das Gefühl, das ist ja so ein bisschen das Grundkonzept auch von Checker Tobi, wir verstellen uns ja nicht oder ich verstelle mich ja nicht, um so zu tun, als würde mich was interessieren, sondern ich finde das in dem Moment, wo ich irgendwo bin, wirklich spannend. Ich knipse ja nicht irgendwas an, sondern das bin ich ja, authentisch. Und ich glaube, das trifft sicherlich auch auf Eltern zu, wenn die mit einer echten Begeisterung oder Neugierde ein Gespräch mit ihren Kindern zum Thema Erde oder Boden führen, dann kommt bestimmt sofort irgendeine Idee von wegen, ja, guck mal, dann lass uns doch mal im Garten irgendwie wirklich mal was reinstecken und gucken, ob nicht irgendwie was wächst. Oder wenn man in der Wohnung wohnt, lass uns doch mal auf dem Balkon was machen oder lass uns doch mal ein Hochbeet anlegen oder keine Ahnung. Ich glaube, da entstehen dann sofort Ideen draus, aus einem Miteinander, weil man halt ein echtes Gespräch führt und weil sich dann die Neugierde, 1+1 ist in dem Fall dann vielleicht 3, der Elternteil und das Kind steigern sich gegenseitig so ein bisschen hoch und stacheln sich so ein bisschen an und dann kommt man schon auf Ideen. Und das ist aber eben, glaube ich, nicht, also im besten Fall ist das nach dem Kinofilm mit dem Thema Erde so, aber ich glaube, das kann theoretisch im Miteinander von Kindern und Eltern bei jedem Thema immer wieder passieren und dann hat man wieder ein neues Projekt und dann probiert man wieder was Neues aus und erlebt ein weiteres Abenteuer oder ein weiteres Thema gemeinsam.
Ja. Aber spannend, dass man letztendlich will man die Neugier des Kindes wecken und der einfachste Weg ist eigentlich ja seine eigene Neugier zu wecken, ne?
Mhm. Um ja, oder seine eigene Neugierde, oder sagen wir mal eher so, die eigene Neugierde zuzulassen. Weil das ist ja dann doch was auch alle, wir kennen das alle, die wir erwachsene Menschen sind. Der Alltag ist anstrengend und stressig, man hat 1000 Sachen auf dem Zettel. Es ist sowieso, man hat keine Kapazitäten für gar nichts. Da ist es halt manchmal anstrengend, auch noch die Neugierde zuzulassen. Das ist ja so ein bisschen das, was wir mit dem inneren Kind versuchen, irgendwie im Film auch zu vermitteln. Aber wenn man dem den Raum gibt, und ich meine, sich mit Kindern auseinanderzusetzen, erfordert immer auch Geduld, ne? Aber wenn man dem den Raum gibt, dann kann es doch passieren, glaube ich, dass man auch als erwachsener Mensch plötzlich feststellt, dass man sich für ganz viele Sachen, für die man sonst nicht so einen Nerv hat, plötzlich interessieren und begeistern kann.
Mhm. Apropos Themen, für die man keinen Nerv hat, wahrscheinlich, weil sie teilweise auch sehr, sagen wir mal, an die Substanz gehen. Ihr wart jetzt an vielen Orten unterwegs, auch an extremen Orten. Hast du ja auch schon eingangs gesagt, so Madagaskar, wo war der noch? Arktische Permafrostboden, Maya in Mexiko. Mhm. Und gerade was Arktis und Permafrostboden betrifft, da glaube ich, seid ihr ja dann auch mit dem aktuellen Thema Klimakrise so ein Stück weit in Verbindung gekommen, beziehungsweise seid da übereinander gestolpert. Und wie spricht man mit Kindern über, oder wie würdest du mit Kindern über so, oder nein, du kannst ja eigentlich gut mit Kindern über solche Themen sprechen, wollte ich sagen, ohne dass sie ein Stück weit die Hoffnung verlieren in dem Ganzen, was da auf uns zukommt. Wie hast du es gemacht? Wie gehst du es an?
Das ist eine große Kunst, oder?
Ja, also es gibt ja ganze Forschungsgebiete, gerade beim Thema Klima, Forschungsgebiete, Forschungsarbeiten, Bücher dazu, wie funktioniert die Kommunikation über und mit der Klimakrise? Und auch zu Recht gibt es die, weil es ist das Zukunftsthema überhaupt, oder nicht nur Zukunft, sondern das Thema überhaupt, das alle Menschen auf der Welt extrem betrifft und noch mehr betreffen wird und das am allerwenigsten Fokus im Verhältnis hat. Also es ist schon wichtig, dass Leute sich fragen, wie redet man da drüber? Und wenn ich jetzt darauf antworte, wie redet man mit Kindern drüber, die ja nun mal noch eine Weile länger auf der Erde sind und auch noch eine Weile länger mit diesem Thema zu tun haben werden und auch noch auf extremere Art und Weise als wir, mutmaßlich, würde ich denken, dass es ganz wichtig ist, Kinder nicht, also jetzt nicht künstlich zu schonen, sondern ihnen schon zu sagen, guck mal, das kann man jetzt schon beobachten, das ist der Fakt, das passiert übrigens, weil sie dann auch zu bilden und sie ihnen zu erklären, das passiert, weil das und das sind Treibhausgase, Klimagase, das und das kann man tun, das und das passiert vielleicht zu wenig. Und dann, was ich auch ganz oft in so Vorträgen mache, bei ganz vielen Live-Auftritten spreche ich immer auch über die Klimakrise, was ich dann mache, ist, dass ich wenn ich dargelegt habe, dass das schon auch eine dramatische Angelegenheit ist, was ich aber auch immer dann sage, und ich habe so viele Leute getroffen, die was dagegen tun. Und dann gebe ich Beispiele von Menschen, die Hoffnung geben. Das ist ja das. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben, um nicht die Hoffnung zu nehmen, einfach Beispiele dafür gibt, dass es sehr viele Leute gibt, die einem zu Recht Hoffnung geben können. Das kann sowohl der Indigene im brasilianischen Regenwald sein, als auch die Klimaklasse 6C in Hamburg-Eppendorf, keine Ahnung. Und da findet man Beispiele. Und danach kann man, und das mache ich dann auch immer bei den Vorträgen, mit Kindern ganz offen drüber reden, was denen so einfällt zu dem Thema, was man machen könnte, was man erfinden müsste. Und dann kommt man zum Schluss eben wieder und setzt sie in ihre Kraft, weil man dann sagt, okay, komm, wir spinnen mal rum. Und dann werden sie ja plötzlich kreativ und lassen sich Dinge einfallen, lassen ihre Fantasie freien Lauf. Und dann hat man auch schon wieder ein Momentum erreicht, wo man das Dramatische miteinander durchgegangen ist, aber auch überwunden hat und ist schon wieder in einer anderen Stimmung. Das finde ich immer das Wichtige, dass man schwere Themen nicht in der schweren Stimmung beendet oder verlässt, sondern gemeinsam wieder irgendwo eins weitergeht, um von woanders weiterzumachen.
Das gilt ist spannend. Auch. Das ist spannend. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist total spannend, weil das vor allen Dingen, glaube ich, auch uns Eltern ja enorm hilft. Ne? Also ich merke gerade, wenn du das so sagst und ich mir das vorstelle, wie ich das meinem Sohn erkläre, dann würde in mir das vor allen Dingen viel auch auslösen, ne? Dass ich dann selber auch mal sehe, es ist nicht nur dystopisch, sondern vielleicht es gibt einfach Good News.
Mhm. Ja, Good News ist ja auch ein super Stichwort. Also weil wir machen auch Sendungen zu tagespolitischen Themen immer mal wieder. Wenn Putin die Ukraine angreift, dann haben wir uns mit 4 Sondersendungen dem Thema gewidmet und so weiter. Ich finde es auch ganz wichtig, dass auch wir als Checker-Format dort immer auch ein Angebot machen für Erklärangebote. Das macht ja Logo, ich meine alles, auch wichtig. Aber dann wollen wir da auch irgendwie quasi unsere Art und Weise der Erklärung loswerden. Und und in diesen ganz vielen schwierigen Themen, glaube ich, ist es total wichtig, erstens zuzulassen, dass Themen auch Angst machen können, das auch zu benennen und auch sagen, das ist normal und das geht auch mir so. Und dann aber trotzdem gemeinsam irgendwie hinten raus irgendeine Art von Angebot machen. Was könnte gut tun? Was kann helfen? Was können wir jetzt machen? Und das ist auch total legitim zu sagen, komm, wir lenken uns mal ab jetzt. Das war ganz schön krass. So, das sind alles Sachen, die legitim sind. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man es halt miteinander macht.
Ja, das ist wieder so eine kleine Geheimformel. Wie rede ich eigentlich am besten mit Kindern, finde ich. Das kannst du wirklich transportieren auf ganz viele Ebenen.
Hm. Tobi, ich habe eine ganz andere Frage. Du bist ja für viele Kinder sowas wie der große Bruder oder der coole Onkel. Wie geht man mit dieser Vorbildrolle um? Oder anders gefragt, bist du schon mal bei Rot über die Ampel gegangen, wenn Kinder zugeguckt haben?
Also das weiß ich zu vermeiden. Oder ich versuche das zu vermeiden. Also ich bin mir schon der Tatsache bewusst, dass ich eine Vorbildrolle habe, auch eine große. Und das ist auf der einen Seite total schön, weil ich weiß, dass ich sehr viele Kinder inspiriere oder Lust mache auf die Welt und so. Das ist ja das Allercoolste, was passieren kann. Gleichzeitig ist es aber natürlich schon auch so, dass ich, wenn ich vor der Tür bin, immer weiß, dass ich auch gerade irgendwie nicht einfach nur Tobias Krell sein kann, sondern ich bin immer Checker Tobi. Wenn mich irgendwer irgendwo sieht, dann werde ich als der wahrgenommen und dann kann ich eben nicht über Rot laufen und dann sollte ich besser auch nicht mit einer Bierflasche in der Hand irgendwo rumliegen oder sowas. Also all diese Sachen passieren mir zum Glück eh nicht, aber ich achte da drauf. Manchmal würde ich mich freuen, ein bisschen auch mal für einen Tag ganz anonym zu sein. Das geht nämlich tatsächlich fast nie. Aber es ist halt einfach, ist ja jetzt einfach Teil meines Lebens. Und das ist ja bei mir auch zum Glück sehr organisch gewachsen. Das Format wurde größer, ich mache das länger, mehr Kinder kennen es, die Bekanntheit wird größer. Ich stelle es mir schwierig vor, wenn man Justin Bieber ist und man ist heute noch irgendwie ein YouTuber und morgen ein Weltstar. Ich glaube, das kann einem zu Kopf steigen oder schwierig werden. Das ist bei mir ja alles immer irgendwie so schrittweise passiert. Also komme ich mit klar.
Und notfalls fährst du halt nach Madagaskar, oder? Da kennt man dich wahrscheinlich noch nicht ganz so gut.
Das ist richtig. Das merke ich aber tatsächlich, wenn ich im nicht deutschsprachigen Ausland bin und Urlaub mache, dann bewege ich mich nach einer Weile anders, weil ich merke, dass ich nicht mehr so scanne. Ist da ein Kind? Könnte mich da irgendwer erkennen? Das macht man irgendwie, oder also ist mir so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Und das lege ich nach einer Weile ab, wenn ich irgendwo bin, wo es nicht so viele deutsche Kinder gibt.
Wechsel mal leichtes Thema, aber wir bleiben trotzdem eigentlich bei der Kernsubstanz. Und zwar geht es um Bildschirmzeit. Bildschirmzeit ist gerade auch bei uns immer so ein Thema. Wie viel habe ich in der Woche und was habe ich überhaupt noch so? Und jetzt kann man natürlich sagen, Checker-Videos, das ist auch eigentlich mehr Zeit am Bildschirm, aber wohlgemerkt gut genutzte Zeit. Wie glaubst du, wo sind die Grenzen von Wissensformaten? Das ist natürlich ein harter, spannter Bogen gerade, aber wo glaubst du, sind die Grenzen von Wissensformaten, die wir gerade so besprochen haben?
Also es sind ja, glaube ich, so ein bisschen zwei Fragen. Das eine ist die Frage, wie geht man, ich fange mal anders an. Ich kriege schon öfter mitgeteilt, dass in manchen Familien unsere Checker-Sendung nicht zur Bildschirmzeit zählen, weil die Eltern dann wissen, guck mal, da guckt ihr doch was Vernünftiges, das können wir mit gutem Gewissen machen. Und das ist natürlich eine Riesenehre. Und an dem Punkt, jetzt komme ich zu deinem zweiten Teil der Frage, freue ich mich total, dass wir mit unserer Kinderwissenssendung so sehr in den Schulen unterstützen können, in den Familien Teil davon sind. Bei schwierigen Themen wie Tod oder Krebs, die wir gemacht haben, habe ich auch ganz oft mitbekommen, dass wir auch Gesprächsunterstützung in Familien bieten, weil irgendwie Eltern dann sagen, oh, es hat uns total gut getan, erstmal gemeinsam die Leben und Sterben Folge zu gucken und dann über den Tod von Opa zu sprechen oder oder umgekehrt. Und da finde ich total toll, dass wir mit einer Wissenssendung so Menschen, Familien, Kindern, der Gesellschaft was zurückgeben können. Aber nichtsdestoweniger, und ach so, genau, und wenn man jetzt die ganze Zeit Checker Tobi gucken würde, wäre man wahrscheinlich, hätte man ein super Allgemeinwissen. Aber nichtsdestoweniger finde ich es auch ganz richtig und wichtig zu sagen, dass dass wir ein Aspekt sind von ganz vielen, von einem ganz tollen, breiten Angebot von Kindermedien und Kinderwelten, es gibt so viele Bücher, Magazine, einfache Hörspiele, die Tonybox und so weiter, wo man eben auch ohne Display, und das finde ich wirklich sehr wichtig, auch lernen kann. Und man kann auch ohne Medien lernen, man kann auch einfach vor die Tür gehen und einen Schneemann bauen, ohne irgendwie nur eine Sendung dazu zu gucken. Genau. Und deshalb würde ich sagen, ich freue mich, wenn wir irgendwo dazu beitragen, dass Kinder sich bilden. Aber das nur am Display stattfinden zu lassen, fände ich auch fatal.
Okay, ihr bietet im Grunde genommen ein gutes Angebot an, um ein Interesse für ein Gebiet zu finden, in das man dann nochmal tiefer einsteigt. Ne?
Sehr gut gesagt.
Sehr gut. Sehr schön.
Bleiben wir mal bei deiner Zielgruppe, Tobi. Du hast ja in deiner Doku Kinder, wie geht's? Und auch in vielen Checker-Folgen erlebt, wie es Kindern in Deutschland wirklich geht. Also mit den Sorgen, dem Leistungsdruck, manchmal auch Krankheiten und Tod und Trauer. Was beobachtest du? Woran scheitern wir Erwachsene im Alltag mit Kindern am häufigsten? Also das, was dir wiedergespiegelt wird, was du beobachtest. Du hast ja sicher sehr viel Impulse. Wo haben wir da noch eine große Baustelle als Väter und Mütter?
Also ich glaube, dass also zwei Aspekte vielleicht. Also das eine, ihr habt die Doku angesprochen, Kinder, wie geht's, wo ich 10 Kinder und aber vor allem auch Jugendliche über ein Jahr lang begleitet und immer wieder getroffen habe in ganz Deutschland, in ganz verschiedenen sozialen und überhaupt Lebenswelten. Und da habe ich schon viel mitbekommen, dass Kinder sich mehr Augenhöhe und mehr ernst genommen zu werden, gehört zu werden, wünschen. Und das ist ein Aspekt, den ich auch selbst ganz wichtig finde, die Teilhabe von Kindern an Prozessen, an gesellschaftlichen Leben und so weiter, die, glaube ich, lässt sich unbedingt noch weiter ausbauen. Und das ist natürlich, das fängt im Mikrokosmos Familie vielleicht an, aber es ist auch hat auch eine politische Dimension. Also Kinder zum Beispiel haben ja einfach schlicht keine Lobby in der Politik. Und wenn Friedrich Merz jetzt den 6. Stahlgipfel und den 9. Autogipfel macht, ist es richtig. Ist ja unbedingt richtig. Aber ein Kinder- oder ein Bildungsgipfel habe ich noch nicht im Kanzleramt erlebt. Und wenn man ein bisschen mit Augenmaß über die nächsten Wahlperioden hinaus Politik machen würde, dann würde man sehen, wie wichtig auch für unsere Wirtschaft die Ausbildung und das Leben und die Lebensqualität von Kindern in unserem Land ist. So, das würden sich Kinder, glaube ich, wünschen, mehr mitzuentscheiden, mehr gehört zu werden. Und für die Eltern ganz konkret bedeutet das hatten wir vorhin schon mal kurz, dass es kostet Mühe und es kostet Geduld, aber wenn man sich die Zeit und die Geduld nimmt, sich seinen Kindern wirklich zu widmen und nicht immer nur kurz und dann wieder auf dem Smartphone noch irgendeine Mail rauszuschicken, das ist, glaube ich, was ich viel mitgekriegt habe, was Kinder unbedingt brauchen und was oft einfach zu kurz kommt. Und ich will das gar nicht als Vorwurf formulieren, weil ich kenne das und verstehe das und so weiter, aber ich glaube, das ist was man sich einfach immer wieder, kann man sich immer wieder daran erinnern als Elternteil, dass es wichtig ist, sich seinen Kindern wirklich voll zu widmen für einen Moment. Und das ist tut gut und das merken die.
Das finde ich schön. Ja. Schön gesagt.
Ich bin ja tatsächlich noch mit dem Satz groß geworden, der da hieß, wenn Erwachsene sich unterhalten haben, Kinder still zu sein. Und ich finde, da sind wir ja Gott sei Dank schon drüber hinweg, aber du hast recht, das ist natürlich noch lange nicht die Spitze der Fahnenstange. Ne? Also
ja, total. Ja, genau. Stimmt, den Spruch kenne ich auch noch. auch übersetzt in, wenn die Kuchen sprechen, haben die Krümel Pause.
Ja, das ist, ja, genau, das ist. Bevor wir gleich zum Ende kommen, kurz, wenn Familien jetzt in deinem Film im Januar sind, oder jetzt, eigentlich sind wir ja jetzt im Januar, was glaubst du, oder was können Sie jetzt direkt als allererstes sofort anfangen für mehr Natur, für mehr Boden unter den Füßen, mehr Verantwortung im Kleinen? Was ist da so? Was können Sie machen?
Jede
ohne jetzt die große Aktion zu planen.
Am Balkon, am Fensterbrett oder wenn man einen Garten hat, irgendwas Kleines selbst anlegen, ansetzen und kann mit den Händen in der Erde arbeiten. Jeder findet irgendwo einen Fleck, wo man mit den Fingern in der Erde wühlen kann und selbst rausfinden kann, wie schön und teilweise überwältigend es sein kann, einen kleinen Tomatensamen irgendwo reinzustecken und später an einem Riesenstrauch ganze Tomaten zu ernten. Diese Erfahrung von selbst machen, selbst ackern, ist ja gigantisch.
Ja.
Und das kann jeder und jede für sich selbst zu Hause machen. Man kann sich auch einfach von innen am Fensterbrett kleine Setzlinge ziehen und so weiter. Das kann man gemeinsam tun als Familie. Das bringt Spaß und man lernt was. Und es ist irgendwie ein Projekt, das man über Wochen beobachten kann und so. Und alle Kinder, die zur Schule gehen, die möchte ich hiermit offiziell auffordern, sich bei ihren Lehrerzimmern oder Lehrern oder Schulleitungen zu melden und denen zu sagen, meldet euch mal bei Acker e.V. Das ist ein Verein, die unterstütze ich schon ganz lange als Botschafter. Die sorgen dafür, dass alle Kindergärten, Schulen in Deutschland wieder Schulgärten bekommen und Kinder dort ackern als Unterrichtsfach haben. Und das ist auch eine Erfahrung, wenn die Teil des Schulalltags ist, die gehört einfach dazu. Gerade in den Städten wissen die Kinder überhaupt nicht mehr, wo Lebensmittel eigentlich herkommen. Und deswegen, glaube ich, ist das eine ganz tolle Initiative. Acker e.V. Kann man sich einfach bei den Lehrern melden. Die kommen, die bringen die ganze Infrastruktur, die machen das alles, die bieten das an, die bilden die Lehrkräfte weiter. Unbedingt machen.
Toll. Ich kenne die Jungs und Mädels dahinter. Insofern, ja.
Super Leute. Richtig tolle Leute auch einfach. Ja, genau. Bin großer Fan.
Tobi, wir müssen leider schon zum Ende kommen, aber eine Frage haben wir noch. Das ist eine Abschlussfrage, die stellen wir immer zum Ende. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt, jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema der Folge passt. Oder dein Lieblingslied oder ein Ohrwurm oder. Jetzt bist du dran. Welches Lied muss auf die echte Papas-Playlist?
Ich habe ein Lied, das ist sowohl, vielleicht nicht mein Lieblingslied, aber auf jeden Fall ein toller Song von meiner allerliebsten Band. Und er passt inhaltlich auch noch zu eurer letzten Frage, was kann jeder tun? Es geht ja darum, wir müssen ins Machen kommen, wir müssen jetzt mal anfangen. Das Lied heißt Ready to Start von Arcade Fire, der besten Band der Welt, meiner Meinung nach. Ich habe die auch schon x-mal live gesehen, das ist ein wirklich irre. Und dieses Lied steigert sich so wunderbar. Und wenn es einen Song gibt, der irgendwie Energie gibt, loszulegen und was zu machen, dann ist es der. Also Arcade Fire, Ready to Start.
Kommt auf die Liste, war auch noch nie drauf.
Super, top. Genau. Also kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die hier, du hast gerade schon für die Bandwerbung gemacht, jetzt machen wir in eigener Sache nochmal kurz Werbung, die ihr abonnieren könnt, genauso natürlich wie unseren Podcast. Abonnieren, anhören, bewerten. Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder generell und wohin die E-Mail geht, das weiß immer der Flo.
Geht an podcast@echtepapas.de.
Genau, so. Und die beste Werbung kommt zum Schluss, Tobi. Also jetzt sollen wir natürlich erstmal in den dritten Teil deines Kinofilms gehen. Wir erwarten natürlich schon Teil 4 mit dem Thema Feuer. Das ist ja wahrscheinlich absehbar. Aber bis dahin dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Wie vertreibst du uns zwischen Teil 3 und Teil 4 die Zeit?
Ich kann euch, noch kurz teasern. Also Teil 4 ist schon in der Mache. Oh. Thema ist Feuer, richtig, aber es ist eine Sache entscheidend anders. Es ist kein Checker-Tobi-Kinofilm, sondern es ist der erste Checkerin-Marina-Kinofilm. Die legen jetzt schon los und widmen sich dem Feuer und angepeilt ist Herbst 27, kann man den dann im Kino gucken.
Cool.
Und bis dahin sollte man sich natürlich einfach ein paar Checker-Folgen angucken und vor allem vor die Tür gehen und draußen sein und Sachen echt und selbst erleben.
Ah, bester Tipp.
Gut. Alles klar.
Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ganz danke toll, euch. Ganz vielen Dank und ich freue mich auf den Film.
Hat
und
mir ganz toll gemacht. Danke für die Einladung.
Danke. Okay, und alle anderen hören wir in 14 Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.